in der Präambel unseres Grundgesetzes steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Hier wird gerne mal drüber diskutiert, weil hier das Wort Gott erwähnt wird, aber tatsächlich muss man fair bleiben und sagen, im Grundgesetz wird nirgendwo ausdrücklich das Christentum erwähnt. Es wird von Religionen, Religionsgemeinschaften gesprochen, es wird auch von Kirche gesprochen, aber dann abgegrenzt. Das heißt, Deutschland hat keine Staatskirche beispielsweise. Und Gott lässt sich zumindest aus heutiger Sicht auch nicht eindeutig als christlich belegen. Es gibt eine wildgeführte Diskussion darüber, ob die Väter unserer Verfassung damals unter diesem Gott den christlichen Gott verstanden haben. Aus meiner Sicht ist das der Fall. Aber wie gesagt, diese Diskussion wird sehr heiß geführt und ich möchte nicht behaupten, da das letztgültige Wort zu haben. Ich möchte nur einfach mal darstellen, dass wir auch in unserer Verfassung zwar Gott erwähnt haben, das muss wohl nach dem Vorbild auch der amerikanischen Verfassung sein, das ist das erste Mal in der Geschichte des deutschen Volkes, dass Gott somit in die Politik hineingenommen wird, also in so einer Verfassung, in so einem Dokument. Aber fairerweise muss man sagen, es ist neutral formuliert. Man kann mutmaßen, was sich die Väter der Verfassung darunter gedacht haben. Aber darüber zu argumentieren, dass wir ein christliches Land sind aufgrund unserer Verfassung, ist zumindest sehr dünnes Eis. Fakt ist trotzdem, dass gerade Deutschland ein Kernland der christlichen Entwicklung war. Seitdem es unter Bonifatius damals fast vollständig einmal bepredigt wurde, das heißt noch nicht, dass überall alle zu Christen geworden sind, aber Bonifatius hat die weitestgehenden Teile Deutschlands erreicht, ist dann auch unter dem fränkischen Kaiser Karl dem Großen und späteren Kaisern Deutschland zentral gewesen. Wir kennen den Begriff Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, also da ist Deutschland in diesem Römischen Reich als führende Macht angegeben. Die Reformation hat in Deutschland stattgefunden. Der Buchdruck wurde übrigens auch hier erfunden. Ohne, ich sag mal, die Infrastruktur, die der Buchdruck geliefert hat, hätte Luthers Bibel nie so eine Auswirkung gehabt. Es gab bereits deutsche Bibeln 100 Jahre vor Luther, aber die mussten per Hand abgeschrieben werden und hatten nie durchschlagende Wirkung. Auch Zwingli und Calvin sind zumindest in der Nähe Deutschlands in der Schweiz zu verorten. Und die deutsche Theologie, habe ich gerade heute jetzt nochmal gehört, ist bis ins 20. Jahrhundert weltweit eigentlich führend gewesen, einfach von ihrer Dominanz. Das hat sich jetzt auch stark in die USA beispielsweise verschoben. Ich glaube ungefähr seit den 70er oder 80ern des 20. Jahrhunderts. Aber Deutschland, das muss man einfach mal ganz offen so sagen, hat eine sehr beeindruckende Geschichte mit sehr starken Höhepunkten in Bezug auf das Christentum, aber auch in Bezug auf sehr traurige Phasen, wie beispielsweise den 30-jährigen Krieg. Das war zumindest offiziell ein Religionskrieg. Und auch an den Kreuzzügen waren die Deutschen nicht ganz unbeteiligt. Was ich darstellen möchte, ist, dass das Christentum tatsächlich elementarer Bestandteil unseres heutigen Selbstverständnisses ist. Aber wenn ich weitergehe, habe ich hier ein paar Statistiken von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und in diesen Statistiken, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, steht, Bevölkerung insgesamt 2017 sind ungefähr 83 Millionen Bürger. Darunter gibt es 46,6 Millionen Christen, das sind 56,3%, also etwas mehr als die Hälfte. Auf die evangelische Kirche entfallen 2018 ungefähr 21 Millionen, auf die katholische Kirche zwei drunter ungefähr 23 Millionen. Dann gibt es evangelische Freikirchen, die in dem Bund der Vereinigung evangelischer Freikirchen VEF gemeldet sind, die haben ungefähr 300.000 Mitglieder. Die orthodoxen Kirchen haben ungefähr 1,5 Millionen. Und andere christliche Kirchen, darunter sind gemeint die aus der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, ACK, haben ungefähr 400.000 Mitglieder. Andere christliche Gemeinschaften, darunter fällt zum Beispiel auch diese Gemeinde hier, sind geschätzt worden auf ungefähr 200.000 Mitglieder. Das ist also das, woraus sich das zusammensetzt. Aber ich habe auch nochmal die Definition für Christen in der Kirche hier aufgeschrieben. Zur evangelischen Kirche in Deutschland zählen 21,1 Millionen Menschen. Die römisch-katholische Kirche verzeichnet hierzulande 23 Millionen Mitglieder. Daneben sind vor allem die orthodoxen Kirchen und die evangelischen Freikirchen von Bedeutung. Mitglied einer Kirche wird man durch die Taufe. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts gehörten nahezu alle Deutschen einer christlichen Kirche an. Gegenwärtig sinken die Kirchenmitgliederzahlen bundesweit, zum einen aufgrund der demografischen Entwicklung, zum anderen, weil viele aus der Kirche austreten und weniger getauft werden. Das letzte Jahr, 2018, war Rekordjahr mit Austritten. Ich glaube, dass über 200.000 Menschen ausgetreten sind aus der Kirche. Es gibt große Debatten, wie die Kirche das noch auffangen kann. Manche sprechen schon davon, dass die Kirche im Sterben begriffen ist. Das halte ich vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Trend vom Anfang des 20. Jahrhunderts, als fast jeder Deutsche in der Kirche war, zu heute, wo es nur noch ungefähr die Hälfte aller Deutschen sind. Und wenn man sich die Definition ansieht, ist die auch, kann man da auch Fragezeichen bekommen. Über die Taufe wird man Mitglied in der Kirche, aber über die Taufe stellt sich mir zumindest die Frage, ob man dann tatsächlich Christ ist. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Thema. Vorher möchte ich gerne einen Islamwissenschaftler zitieren. Ich lese nur mal den gelben Text. Der lange an der Universität Münster lehrende islamische Religionswissenschaftler Adel Theodor Khoury hat daran erinnert, dass es zwischen dem Islam und dem Christentum auch Unterschiede der Glaubenslehre gäbe, die nicht überbrückt werden können und es im Islam nicht Gegenstand von Suche und Streitgesprächen sind. Ja? Also ein Islamwissenschaftler hat hier aus Münster hat ganz klar gesagt, es gibt Punkte im Islam und im Christentum, die lassen sich nicht übereinander bringen. An dieser Stelle würde ich ihm zustimmen. Ich weiß, dass es heute die Tendenz gibt zu sagen, dass alle monotheistischen Religionen an denselben Gott glauben und dass wir uns zu interreligiösen Dialogen treffen sollen, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber tatsächlich ist es so, und das möchte ich gerne auch noch mal hier an Beispielen zeigen, dass es Unterschiede gibt, ist offensichtlich. Beispielsweise wird in der Bibel Isaak von Abraham geopfert oder soll geopfert werden. Schlussendlich wird das ja nicht. Im Koran ist es Ismael, also das ist ein inhaltlicher Unterschied, der jetzt aber noch relativ gering ist. Am wichtigsten ist, dass es tatsächlich das Grundfundament unseres Glaubens als Christen betrifft, wo dieser Unterschied ist. Und an dieser Stelle bin ich zumindest nicht mehr bei denen, die sagen, dass wir an denselben Gott glauben. Ich lese einmal aus dem Koran, Al-Masih Isa, das ist Jesus Christus auf Arabisch. Der Sohn Mariams, Marias, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, dass er Mariam entbot und Geist von ihm. Darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ich möchte gerne auf den hinteren Punkt vor allem eingehen. Die Dreieinigkeit ist ein sehr schwieriges Thema, da es keinen Bibelvers gibt, in dem eindeutig steht, Gott ist ein dreieiniger Gott. Das können wir zwar aus der Bibel meiner Ansicht nach durchaus herauslesen, aber der zweite Punkt ist für mich viel wichtiger, nämlich dass es heißt, Allah ist erhaben darüber, dass er ein Kind haben sollte. Allah kann kein Kind haben. Und da ist die Bibel ganz eindeutig. Da gibt es eine Menge Verse, die besagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich habe mal aus der Bibel ein paar herausgesucht, die noch deutlicher sagen, dass Jesus Gott ist. Das ist was, wo tatsächlich kein Muslim mehr mitgehen kann. Ich habe mit Muslimen gesprochen. Sohn Gottes, okay, da muss man drüber sprechen, was bedeutet Sohn Gottes. Aber Gott selbst, also in Form der Dreieinigkeit, das ist nicht möglich. Da haben wir einmal den sogenannten ungläubigen Thomas, der den gläubigsten Ausspruch der ganzen Bibel gebracht hat. Mein Herr und mein Gott. Üblicherweise widerspricht die Bibel Menschen, wenn sie jemanden anbeten, der nicht angebetet werden darf. Ja, und schon im ersten Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Allein die Tatsache, dass Jesus das so stehen lässt und es sogar mit einem lobend, mit einer positiven Antwort bewertet, zeigt, dass diese Aussage aus seiner Sicht als richtig zu werten ist. Dann heißt es in Römer 9, Vers 5, aus Israel kommt der Christus, gemeint ist Jesus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. In diesem Vers steht, dass Christus Gott ist. Hier steht nicht, der über allem ist, Gott sei gepriesen in Ewigkeit, sondern das ist tatsächlich auch im Griechischen auf Jesus grammatikalisch zu beziehen. In 1. Johannes 2, Vers 23 heißt es, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also die Bibel sagt ganz klar, nur wer den Sohn bekennt, kann auch den Vater, also Gott, als Vatergestalt haben. Wenn im Koran der Sohn Allahs verleugnet wird, dann wäre nach biblischem Verständnis, hätte derjenige, der den Sohn Allahs verleugnet, Allah auch nicht, wenn Allah der gleiche Gott wäre. Ja? Das ist aber nicht das, was Muslime glauben. Also hier widersprechen sich diese beiden Verse absolut. Und dann heißt es noch ein paar Kapitel später, ist die Rede über Jesus Christus. Und dann heißt es, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das sind ganz klare Aussagen, dass Jesus Christus Gott ist, nach biblischem Verständnis. Und das widerspricht sich mit der Lehre des Islam. Also ich möchte das einfach klarstellen, wenn wir über Religion sprechen. Wäre der Islam nur eine Variante des Christentums, dann wäre er religiös, würde er irgendwie auch zu Deutschland gehören, wenn wir sagen, dass das Christentum zu Deutschland gehört. Aber ich denke, dass er das ganz deutlich nicht ist, dass er eine monotheistische Religion ist, die viele Ähnlichkeiten hat, manchmal verblüffende Ähnlichkeiten. Aber da, wo es tatsächlich um den Kern der Sache geht, bei der Definition Gottes, da unterscheiden sich die beiden Religionen sehr deutlich. Was sagt die Bibel darüber, wer ein Christ ist? Ich denke, das ist viel wichtiger als das, was Menschen darüber sagen. Ja? Bist du ein Christ, wenn es in deinem Pass steht? Ich habe Christen getroffen aus Syrien, die hatten Muslime in ihrem Pass stehen, weil der Staat gesagt hat, ihr seid Muslime. Ihre Familie ist christlich, aber weil sie halt aus irgendwelchen sozialen Gründen, ich weiß nicht, wie das da gewertet wird, hat der Staat gesagt, ihr seid Muslime und seid Muslime im Pass stehen. Haben mir aber ganz klar gesagt, wir sind keine Muslime, wir sind Christen. Ja, also ich denke, dass das in Deutschland genauso ist. Wenn du als Kind getauft wirst in Deutschland, dann hast du noch überhaupt keine Entscheidung, ob du Christ sein willst oder nicht. Dann wird das in deinen Pass später eingetragen und alles, was du tun kannst, ist dann aus der Kirche auszutreten, zu konvertieren, wenn du kein Christ sein willst. Aber du hast in Deutschland im Normalfall, wenn deine Eltern in der Kirche sind und dich taufen lassen, gar keine Chance. Du musst Christ werden. Die andere Sache ist, dass man sehr wohl Mitglied in der Kirche sein kann, aber von Gott überhaupt nichts halten kann. Ich habe mit genug Leuten gesprochen, die von Gott überhaupt gar nichts halten, die nicht glauben, dass Jesus jemals existiert hat, aber sie sind Mitglied in der Kirche und laufen dementsprechend in dieser eben erwähnten Statistik als Christen. Ja, also ich würde aus meinem Gefühl heraus sagen, dass man diese Zahl von 56 Millionen Deutschen, die als Christen benannt werden, noch deutlich herunterkorrigieren müsste. Und ich möchte gerne einmal an der Bibel darstellen, wie die Bibel selbst Christen definiert. Denn als Christen glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist und Gott definiert, wer Christ ist. Denn ein Christ ist ja letztendlich derjenige, der eine Beziehung zu Gott hat. Christ kommt von dem Wort Christus, bezieht sich also auf Jesus Christus und deswegen kann Jesus Christus definieren, wer ein Christ ist. Und ich denke, es lohnt sich, diese Definition anzuschauen. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, so nennt er sich am Anfang des Römerbriefes, also ein Gesandter von Jesus Christus, der sagt, ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft, gemeint ist das Evangelium. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Es gibt also eine Botschaft, die den Menschen errettet für das ewige Leben nach dem Tod, wenn man an sie glaubt. Ja, also hier heißt es nicht, es gibt einen Gesetzeskatalog, wenn man den tut, oder es gibt eine Kirchensteuer, wenn man die zahlt, oder es gibt eine Mitgliedschaft, wenn man da dabei ist. Es gibt eine Botschaft, an die man glauben soll. Die Botschaft benennt Paulus in 1. Korinther 15, dort sagt er, ich weise euch noch einmal auf die gute Botschaft, da steht auch im Original Evangelium hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet. Und jetzt kommt die Botschaft inhaltlich. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Das wird übrigens im Islam auch abgeleugnet. Jesus ist nicht gestorben. Ja, es war Simon von Kyrene, der sein Kreuz getragen hat, den haben sie gekreuzigt, während Jesus direkt in den Himmel entrückt wurde. Also auch hier bei dieser ganz elementar grundlegenden Botschaft, an die geglaubt werden soll, unterscheidet sich der Koran von der biblischen Aussage. Genau, dann habe ich hier ein paar Stellen aufgelistet, was es bedeutet, an diese Botschaft zu glauben. Ja, es gibt so verschiedene Punkte von Glauben. Ich kann sagen, ich glaube, dass es schwarze Katzen gibt. Ja, oder ich nehme was anderes. Ich glaube, dass es Chamäleons gibt. Ich habe noch nie ein Chamäleon gesehen, aber ich glaube das, weil man mir das erzählt hat. Ich habe mal Videos gesehen und so, aber live habe ich noch keins gesehen. Ich glaube das. Hat aber auf mein Leben überhaupt keine Auswirkung. Ja, da könnte ein Sack Reis in China umfallen, ob es ein Chamäleon gibt oder nicht. Das hat auf mein Leben tatsächlich überhaupt keine Auswirkung. Es gibt aber auch einen Glauben, der Auswirkungen haben soll. Und den fordert die Bibel. Grundlegend wird nochmal in Johannes im 3. Kapitel gesagt, wer an ihn, gemeint ist Jesus Christus, das steht im Vers vorher, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, also hier wird eine ganz klare Unterscheidung gemacht. Entweder ich glaube an Jesus Christus, dann werde ich von Gott nicht mehr gerichtet und komme in die Ewigkeit zu ihm. Oder ich glaube nicht an den Namen Jesu Christi, und es geht tatsächlich um diesen Namen, nicht um irgendein waberndes Irgendetwas, dann bin ich schon gerichtet. Also das Urteil ist praktisch im Vorhinein schon gesprochen. Und das heißt, ein Mensch, der Mitglied in der Kirche ist, aber sagt, es hat Jesus nie gegeben, und ich möchte es einfach mal ganz klar sagen, das wird übrigens auch an der Uni in der Theologie teilweise gelehrt, dass es den Jesus der Bibel nicht gegeben hat. Dieser Vers besagt, wer nicht an diesen Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Ich zitiere hier nur die Bibel. Ja, das ist das, was in der Bibel tatsächlich drinsteht. Und der Prozess, wie man an ihn glaubt, habe ich an drei Stellen exemplarisch hier aufgelistet. Zuerst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass wir vor Gott nicht gerecht werden können, dass es keiner von uns schafft, alles zu tun, was Gott von uns will. Und deswegen sind wir Sünder. In dem Vers, der davor steht, vor dem, den ich hier gleich zitiere, steht, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der lügt und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und Lüge, ja, kennen wir auch aus den 10 Geboten schon in etwa, ist eine Sünde. Das heißt, wenn ich sage, ich habe keine Sünde, dann ist spätestens das meine erste Sünde. Ich komme aus diesem Kreis nicht raus. Und dann kommt dieser Vers, wenn wir unsere Sünden aber bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus will uns reinigen von der Sünde, die uns von Gott trennt. Und dadurch können wir wieder in eine Beziehung zu ihm kommen und können auch in der Ewigkeit im Himmel die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir können die Ewigkeit nicht bei ihm verbringen, wenn Trennendes zwischen uns steht, so etwas wie Sünde. Wenn dieses Trennende weggeräumt ist, dann ist das sehr wohl möglich. Also der erste Punkt ist Bekennen der Sünde. Dann heißt es doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sünde bekennen ist gut, Sündevergebung ist auch gut, aber Jesus will der Herr in unserem Leben sein. Er will in unser Leben einziehen, er will uns helfen, in unserem Leben das zu tun, was er möchte, an unserer Seite gehen als Freund, und deswegen ist es wichtig, ihn aufzunehmen. Und sie werden Kinder Gottes, im weiteren Text heißt es, nicht durch den Willen von Menschen oder durch das Blut von Menschen. Ja, also nicht aus Geburt, nicht weil meine Eltern wollen, dass ich Christ werde und mich taufen lassen, weil meine Eltern vielleicht Christen sind. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass ich ihn persönlich aufnehmen muss. Und der dritte Punkt ist, wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Ein Christ wird sich immer daran zeigen, dass er versucht, nach bestem Wissen und Gewissen Gottes Willen zu tun. Ja, und nach dieser Definition, wie gesagt, ist nicht meine eigene Definition, das ist das, was in der Bibel steht, was praktisch derjenige, der den Christen ihren Namen gegeben hat, über diese Christen sagt, die seine Nachfolger sein sollen. In dieser Definition steht, dass jeder Einzelne selbst eine Entscheidung treffen muss. Das kann man erst, wenn man dazu fähig ist, nicht als Säugling. Dass jeder Einzelne ihn aufnehmen muss, an seinen Namen glauben muss und dass er sich auch an das halten sollte, was Gott von ihm möchte. Und daran können wir einen Christen prüfen. Und deswegen kann jemand ein Christ sein, der nicht in die Kirche getauft ist, und auf der anderen Seite kann jemand, der in die Kirche getauft ist, wenn er diese Kriterien nicht erfüllt, nach biblischer Definition auch nicht als Christ gelten. Warum ich das Ganze so ausführe, das sollte ja eigentlich ein Vortrag darüber werden, ob der Islam zu Deutschland gehört, wobei das Christentum im Titel auch schon mit auftauchte, ist einfach folgender. wenn du einer von denjenigen bist, der sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, dann kannst du das aus zwei Gründen tun. Erstens glaubst du, dass er kulturell nicht zu Deutschland gehört. Da denke ich, dass das nicht ganz stimmt und das habe ich auch dargestellt. Oder du glaubst, dass er religiös nicht zu Deutschland gehört. Aber was hat das für einen persönlichen Einfluss auf dein persönliches Leben, wenn du möglicherweise gar nicht an Gott glaubst, nicht an Jesus glaubst, dass Christentum für dich einfach nur ein Wort ist, das unseren Staat prägt, aber dein eigenes Leben gar nicht betrifft? Was für einen Unterschied macht es dann für dich, ob der Islam als Religion in Deutschland das Land prägt oder das Christentum, wenn du weder an den Islam noch an das Christentum so richtig glaubst? Ich denke, ein Anrecht, über den Islam als fremdes Element in Deutschland zu sprechen, haben wir nur, wenn wir das Christentum in unserem Leben ernst nehmen. Und ich habe hier gesagt, wer sich nach meinem Wort richtet, und da möchte ich gerne gleich ein Wort noch aufführen. Jesus wurde gefragt, was das höchste Gesetz in der Bibel ist. Und er nennt hier ein Gesetz, das die gesamte Bibel erfüllt. Das heißt, wenn sie oder du dieses Wort erfüllst, dann hast du praktisch Gottes Willen getan. Dann tust du Gottes Willen in deinem Leben. Und da heißt es, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Nicht einfach nur so, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Da steckt ein bisschen mehr drin. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Jesus meint Nächstenliebe nicht nur so ein bisschen abstrakt, ja, also meine Kumpels, die soll ich lieben. Nein, er sagt an anderer Stelle in der Bibel, betet für die, die euch fluchen. Oder betet für eure Feinde und segnet die, die euch fluchen. Ja, also wenn du jemand bist, der meint, dass das Christentum in seinem Leben aktuelle Relevanz hat, und du meinst, dass der Islam schädlich für Deutschland ist und dass es fremde, feindliche Herrscher sind, die hier einfallen, was ich nicht so ganz teile, aber ich kann die Gründe dafür nachvollziehen und die sind teilweise auch, die Ursachen für solche Gedanken sind teilweise auch nicht von der Hand zu weisen, dann sagt Jesus zu dir, segne sie und bete für sie und nicht wirf sie raus. Wenn du wirklich Christ bist und Gottes Wort tun willst, so wie das eben in dieser Definition stand, dann, so schwer wie das ist, solltest du dich daran halten, was die Bibel dir an dieser Stelle sagt. Und das heißt, egal, ob es wirklich, ob das ein Missverständnis ist und es freundliche Menschen sind, die unserem Land gar nichts zuleide tun, oder ob sie tatsächlich im anderen Extrem für unser Land nur Schlechtes bedeuten, als Christ hast du die Aufgabe, für sie zu beten und sie zu segnen und sie zu lieben als deine Nächsten. Ein großes Beispiel für den Nächsten ist der barmherzige Samariter. Ein Mann, der in Not war, der von Räubern zerschlagen wurde, lag am Wegrand. Und die ganzen frommen, ich sage jetzt mal Christen, in dem Fall waren es Juden, haben ihn einfach am Wegrand liegen lassen. Und der Samariter, der Ausländer, mit dem ein Jude nicht mal gesprochen hat, der hat sich um ihn gekümmert. Und ich denke, dass Flüchtlinge, die zu uns herkommen, weil sie wirklich Not haben, ich denke nicht, dass wir jeden aufnehmen müssen, der Wirtschaftsflüchtling ist. Und ich denke, dass es durchaus auch Menschen gibt, die auf dieser Welle mitreiten. Aber ich denke, dass die Masse der Menschen, die hierher kommen, tatsächlich Flüchtlinge sind. Wenn ich denke, was es bedarf, damit ich mein Haus verlasse, möglicherweise meine Familie und meine Kinder in ein anderes Land zu gehen, da würde ein gutes Gehalt nicht reichen. Ich glaube, dass viele dieser Menschen tatsächlich echte Gründe haben. Und dass sie dem Mann gleichen, an dem die Religiösen jener Zeit vorbeigegangen sind. Und ich denke, dass es unsere Aufgabe ist, diesen Menschen mit der Liebe Jesu zu begegnen. Und letztendlich ist es also, zu diesem Fazit komme ich in meinem Vortrag, fast nicht relevant für uns als Christen, ob der Islam jetzt zu Deutschland gehört oder nicht, ob er uns schädlich ist oder nicht. Als Staatsbürger ist das für uns eine Frage, die uns durchaus interessiert. Und ich denke, man darf darüber diskutieren. Ich möchte es nicht totreden. Aber von der Anforderung, die Gott an uns stellt, heißt es, dass wir ihnen mit Liebe begegnen sollen und ihnen helfen sollen. Und vielleicht ergeben sich Möglichkeiten, ja, mit ihnen auch über den Glauben zu reden. Wer von uns kann nach Saudi-Arabien fliegen? Darf man gar nicht. Gibt es gar kein Visum. Da muss man schon eingeladen sein oder einen guten Grund haben. Und wenn man dort ist, sind Bibeln verboten und solche Sachen. Also es ist gar nicht so einfach, mit Muslimen in ihren eigenen Ländern über den christlichen Gott zu sprechen, ins interreligiöse Gespräch zu kommen. Hier ist das möglich. Also ich denke, da ist auch eine Chance mit verbunden. Und viele Menschen, die Angst vor Muslimen haben, das habe ich auch schon gemerkt, haben Muslime noch nie kennengelernt oder höchstens zwei oder drei. Ich kenne eine ganze Menge, ich studiere auch mit einer ganzen Menge und einige meiner Dozenten sind Muslime. Und ich weiß, dass das Bild wesentlich komplizierter ist, als wie es häufig einfach dargestellt wird. Das möchte ich einfach aus eigener Erfahrung sagen und ermutigen, auch einfach mal Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören. Ja, und so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Damit bin ich mit meinem Vortrag durch. Und wie angekündigt, besteht jetzt noch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen in einem angemessenen Rahmen, den ich dann vielleicht irgendwann beenden werde. Aber ich bin dann noch ein bisschen hier und auch noch für persönliche Gespräche da. Ja, vielleicht ist es tatsächlich gut, wenn ich diesen Punkt tatsächlich einmal kurz darstelle, um zu zeigen, warum der Islam gänzlich anders ist als das Christentum. Im Christentum, das wird auch unterschiedlich definiert. Wie gesagt, die Kirche definiert Christsein etwas anders, als ich das oder wir das auch hier in der Gemeinde beispielsweise tun. Aber die Definitionen liegen relativ nah beieinander, sodass man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, mehr oder weniger, wenn ich jetzt mal die große Bandbreite derer, die sich Christen nennen, betrachte. Aber im Kern ist die Bibel unser Fundament, Gottes Wort. Es gibt dazu beispielsweise in der katholischen Kirche auch noch eine ganze Menge Dogmen, die hinzukommen, aber die sollen eigentlich auf der Bibel beruhen. Und an sich ist die Bibel der Leitfaden. Ja, da gucken wir rein und was da drin steht, die Dogmen sollten idealerweise auch zu dem passen, was da drin steht. Da halten wir uns dran. Das ist eine relativ einfache Sache. Jesus hat auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir uns als Staatsbürger nicht politisch betätigen dürfen, aber nicht umsonst ist eben die Kirche und der Staat auch in unserem Land getrennt. Was den Islam angeht, ist das gänzlich anders. Ja, der Koran wurde über eine längere Zeit Mohammed eingegeben, so die Überlieferung. Die Suren haben sich mit der Zeit verändert, abhängig von seinem Leben, von seinen Umständen. Am Anfang war er sehr friedlich, er war auch ganz stark in der Minderheit. Später wurde er etwas kämpferischer, als er dann gegen Medina gekämpft hat und mehr Macht hatte. Und Suren widersprechen sich auch, das liegt auch in dem Gottesverständnis begriffen. Allah ist allmächtig, also ist er auch nicht an sein Wort gebunden, sonst wäre er nicht allmächtig. Er darf sich also widersprechen. Und grundlegend in der Auslegung des Korans unter anderem, dass eine Sure, die später entstanden ist und einer anderen Sure widerspricht, die früher entstanden ist, die Bedeutung dieser alten Sure aufhebt. Ja? Genau, so. Der Koran an sich ist gar nicht, wie wir das bei der Bibel verstehen, das Fundament des Islam, sondern um als Muslim zu wissen, wie ich im Heute, Hier und Jetzt leben soll, reicht mir nicht der Koran. Die meisten Muslime können ihn nicht mal lesen, weil man ihn eigentlich nur auf Arabisch lesen darf. Sie repetieren ihn und haben möglicherweise eine Übersetzung, die man als eher Hilfestellung sehen kann. Um zu verstehen, was der Koran meint, das ist teilweise sehr undurchsichtig, schaut man sich tatsächlich die Sunna an, das heißt das Leben des Propheten Mohammed, das in verschiedenen Überlieferungen späterer Zeit überliefert wurde. Und dann schaut man sich an, Mohammed, der muss es wissen und wie hat er das, was im Koran steht, praktisch in seinem Leben umgesetzt. Das reicht aber immer noch nicht für uns heute, weil der beispielsweise noch kein Auto gefahren ist. Wenn der Islam den Anspruch hat, alles im Leben zu regeln, dann fehlen da natürlicherweise ein paar Dinge. Also haben die Gelehrten, die sogenannten Ulama, aufgrund dessen, wie Mohammed seinen Glauben anhand des Koran gelebt hat, Analogieschlüsse erstellt. Ja, also dann ist, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein Pferdewagen, heute ein Auto. Und über diesen Analogieschluss haben sie neue Regeln erstellt. Diese Regeln mussten einen Konsens finden innerhalb der Gelehrten, also mussten eine breite Zustimmung finden. Dann konnten sie verfestigt werden in dem System der Scharia. Ja, die Scharia ist nicht nur ein Gesetz, ein islamisches Gesetz, sondern sie ist praktisch die Summe, eigentlich heißt sie sowas wie geebneter Weg. Der Weg, der geebnet ist durch diese Regeln, auf dem der Muslim gehen kann. Und die Scharia fällt durchaus unterschiedlich aus. Es gibt verschiedene Rechtsschulen, die Scharia geprägt haben, auch so in dieser Zeit, im goldenen Zeitalter des Islam, über die wir gesprochen haben, im 8. und 9. Jahrhundert. Und diese Rechtsschulen unterscheiden sich. Und irgendwann wurde das Ganze kanonisiert, zur Zeit der Mongolen. Also da war nicht mehr dieses im Fluss, wir interpretieren das jedes Mal neu in die Situation hinein und schaffen einen Katalog, sondern da wurde der Katalog einmal verbindlich festgelegt. Trotzdem hat weiterhin eine Interpretation stattgefunden. Und wenn jetzt heute Heute gibt es verschiedenste Strömungen. Es gibt reformistische Strömungen, die sagen, die moderne Zeit, die ganze Entwicklung, die Wissenschaft, alles, was wir so haben, ist mit dem Islam vereinbar auf Grundlage des Islam. Es gibt andere, die sagen, Boko Haram heißt wörtlich übersetzt, westliche Bildung ist Haram, also nicht gut. Es gibt andere Strömungen, die sagen, das ist unvereinbar mit dem Islam. Ja, wir müssen unsere, die Salafisten, wenn sie ganz extrem sind, berufen sich auf die erste Generation der Muslime, das ist, bedeutet das Wort Salafist. Die putzen sich ihre Zähne teilweise mit Stöckchen, weil Mohammed das auch gemacht hat. Ja. Da gibt es unterschiedlichste Strömungen. Und jetzt steht der einzelne Muslim da, der nicht befähigt ist, aufgrund seiner Position und seiner Weisheit den Koran zu interpretieren. Und er ist darauf angewiesen, was der Imam, der vorne steht, ihm sagt. Und der Imam, der nimmt jetzt den Koran, die Sunna des Propheten, die Scharia, die ganzen Auslegungen, den ganzen Haufen, der über diese 1400 Jahre ungefähr entstanden ist und interpretiert ihn in das Hier und Jetzt, in das Leben in Kiel unter einer deutschen, nicht-islamischen Regierung und sagt dem Muslim, was er hier zu tun und zu lassen hat. Und da mag der eine Islam stehen, in Berlin gibt es eine Imamin, ja, das ist im Islam etwas sehr Unübliches, es wird auch sehr kritisch gesehen, kann man sich vorstellen. Die wird natürlich ganz andere Auslegungen ihren Gläubigen sagen, als ein saudisch ausgebildeter, wahhabistischer Prediger in einer Moschee im Ruhrgebiet beispielsweise. Da gibt es sehr viele davon. Und der eine Muslim sitzt bei dem Wahhabisten und der andere sitzt bei der Imamin und beide hören ganz unterschiedliche Sachen. Aber das, was sie hören, das ist das, was für uns die Bibel ist. Dieser ganze Haufen zusammen, das ist das, was für sie Islam ist. Und deswegen ist es richtig, dass der Islam kooperativ und die Koexistenz fördert, interreligiösen Dialog, dass es Muslime gibt, die glauben, dass der christliche Gott der gleiche ist wie Allah und dass das alles zusammengehört und dass wir alle friedlich zusammenleben können. Das ist Islam. Das ist nicht Nicht-Islam. Das ist Islam, wenn der Imam das so auslegt in der heutigen Zeit. Aber es ist genauso Islam, das hat mein Dozent ganz klar und deutlich gesagt, wenn ein Kalif von dem IS den Leuten sagt, Islam bedeutet, alle Ungläubigen zu töten, die nicht zum Islam konvertieren, beziehungsweise für die monotheistischen Religionen sich gewissen Regeln unterwerfen. Und der Islam muss letztendlich auf dem Weg des Krieges mit Waffengewalt die Weltmacht erreichen. Ein Kalifat zu gründen bedeutet immer den Anspruch, der Kalif ist der Führer aller Gläubigen, er ist der Nachfolger Mohammeds. Es kann nie zwei Kalifen geben, das sind dann immer Konkurrenten. Und dementsprechend, wenn der IS sagt, wir haben einen Kalif, wir haben ein Kalifat, dann ist jeder Muslim, der sagt, dass dieses Kalifat nicht rechtens ist, per Definition kein Muslim, per ihrer Definition. Ein Muslim darf einen Muslim nicht töten, das ist ganz schlimm, das steht extra im Koran drin. Aber wenn er keiner ist, weil er meinem Kalifen nicht folgt, dann ist er kein Muslim mehr und dann darf ich ihn auch bekämpfen. So, und dadurch kommen dann Konflikte innerhalb des Islam zustande. Der Islam ist also nicht ganz so einfach zu fassen wie das Christentum. Ist auch nicht einfach zu fassen, aber wesentlich einfacher, weil man ein Buch hat, über das man sich auch noch super streiten kann, aber das relativ klare Vorgaben gibt, während man sich vorstellen kann, dass zwei ganz unterschiedlich geartete Imame sehr unterschiedliche Auslegungen geben. Und diese Auslegungen, die sind das, woran sich der Muslim zu halten hat. Nicht der Koran, nicht die Sunna, nicht die Scharia, da hat er überhaupt keine Kompetenz für. Ja, das ist eine ganz andere Struktur und deswegen ist es absolut wahr, dass der Islam eine friedliche Religion ist und es ist gleichzeitig absolut wahr, dass er eine terroristische Religion ist. Es kommt immer darauf an, welchem Imam man zuhört. Und das ist faktisch das, was vor Ort gilt. Und deswegen ist es nicht so einfach. Die Frage ist, was lehren unsere Imame hier? Was glauben die Muslime hier? Und das ist dann auch die Frage, wie schädlich ist der Islam für uns? Setzen sie das tatsächlich um? Es gibt viele Muslime, die genauso wie viele Christen leben und das Ganze überhaupt nicht ernst nehmen. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ich würde sagen, aufgrund der Zeit machen wir die gemeinsame Fragerunde, beenden wir die. Und ich möchte gerne noch einmal zum Abschluss beten und sitze dann aber noch ein bisschen hier, falls noch so persönliche Fragen sind. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir als Christen glauben und wissen dürfen, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns das ewige Leben geben willst und dass du der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben bist, dass niemand zum Vater, zu Gott kommt, als nur über dich und deinen Namen. Das ist unser Anspruch, der widerspricht dem Anspruch des Islam. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir aus unserer Perspektive auch ins Gespräch mit Muslimen kommen, ihnen mit Liebe begegnen, ihnen versuchen zu vermitteln, dass du auch für sie gestorben bist. Und dass wir, ganz egal, wie sich dieses Thema, über das wir gesprochen haben, beantworten lässt, die Liebe, mit der du uns begegnet bist, an andere Menschen weitergeben können. Ob es Muslime sind oder andere Menschen, die zu uns kommen. Ganz egal, du bist für jeden gekommen und das möchten wir weitergeben. Danke dafür. Amen.